the male typically is the dominant role.
Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keinen Sex.
Know your role and shut your mouth.
Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Du lässt mal ein bisschen blicken heute, oder?
Putting a wife to work is a very dangerous thing.
Zum Glück bin ich keine Frau, ey.
Hystera, der Podcast.
Warum Frauen nicht die Norm sind.
Katinka.
Jule.
Hallo.
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 Ich habe direkt einen Appell an dich.
Mhm.
Und zwar... Wann warst du das letzte Mal beim Augenarzt?
Oh, beim Augenarzt? Ich habe kurz Angst gehabt, dass du sagst Zahnarzt, weil da möchte ich nicht drüber reden.
Okay.
Das geht dich auch nichts an. Aber es geht niemandem was an. Auch mich selbst geht es auch nichts an, deswegen gehe ich da nicht hin. Ich war beim Optiker, zählt das? Nein.
Mm-mm.
Dann war ich vielleicht vor 10 Jahren beim Augenarzt.
Dito. Weil, pass auf, wir sind ja beide zwei kleine blinde Mäuse und haben ja beide ein Nasenrad.
Ja,
ne? Wir vier Augen. Mhm. Ja, wir beiden hier. Und auf jeden Fall hasse ich ja Brille, muss ich ganz ehrlich sagen.
Übrigens, kleiner Funfact, wir haben dieselbe Brille.
Ja.
Du hast eine andere Farbe.
Ja.
Wir sind so gute Freunde.
Because best friends are twinning and not
different.
Stealing.
Yes, yes.
Wie auch immer man diesen TikTok-Trend nennt. Aber... Auf jeden Fall bin ich ja gar kein Freund von Brillen, außer Sonnenbrillen, komischerweise. Aber wenn ich Brillen trage, werde ich immer so ein bisschen aggressiv.
Aha.
Weil, oh, das nervt mich. Und dann sitzt die da auf der Nase. Und dann, wenn man so isst, dann rutscht die so ein bisschen runter. Und irgendwie fühle ich mich damit so eingeengt. Und dann im Winter beschlägt die. Dann regnet es, dann sind da Tröpfchen drauf. Und es nervt mich richtig.
Mhm.
Deswegen trage ich immer Kontaktlinsen.
Das ist auch sehr besonders eigentlich. Ich habe heute Kontaktlinsen an, obwohl ich eigentlich immer Brille trage und du hast heute eine Brille an.
Das und deswegen ist mir nämlich auch nochmal aufgefallen, weil ich dachte, ja, irgendwie sieht die Jule so anders aus. Und dann war ich nämlich letztens bei der Arbeit und dann sagte nämlich eine liebe Kollegin zu mir, du hast echt immer oft rote Augen, ne? Und dann war ich so, habe ich so im Spiegel geguckt, war so, du, die waren auch schon mal röter. Das ist von den Kontaktlinsen, aber das tut nicht weh, die sind ja manchmal ein bisschen rot, dann sind sie wieder weg.
420.
Und dann war ein Kollege so, würde ich aufpassen.
Mhm.
Weil nämlich, wenn man viel, das ist nämlich einer Bekannten von ihm passiert, wenn man viel Kontaktlinsen trägt, kriegen die Augen weniger Sauerstoff und dann bilden sich irgendwann neue Blutgefäße im Auge.
Mhm.
Und das war bei dieser Bekannten so. Und dann hat die es auch die ganze Zeit ignoriert, dass ihre Augen rot waren und ist dann doch irgendwann zum Augenarzt gegangen und die darf keine Kontaktlinsen mehr tragen. Und seitdem, das ist jetzt eine Woche her, habe ich panische Angst. Dass ich nie wieder Kontaktlinsen tragen kann. Und ich hatte jetzt tatsächlich diese Woche zum allerersten Mal in meinem Leben im Büro eine Brille auf. Die ganze Woche.
Mhm.
Ich habe mich noch nie so blöd gefühlt, aber meine Augen können atmen.
Ja, es ist wichtig. Also ich habe, wie gesagt, eigentlich immer eine Brille auf. Ich mag eigentlich ganz gern Brillen. Ich fühle mich nicht eingeengt. Aber valide, dass du das so fühlst. Will ich dich überhaupt nicht irgendwie schämen. Aber ich habe mir jetzt Kontaktlinsen wieder gekauft, weil ich im Sommer halt eigentlich ganz gern Kontaktlinsen trage, weil ich dann eine Sonnenbrille tragen kann. Weil du, was für ein Dioptrien hast du?
-3,75.
Das finde ich so crazy, weil ich habe ja weniger. Ich habe ja -2,5 in etwa. Und ich kann nicht ohne Brille rumlaufen. Und du hast ja gerade, oder hat deine...
Meine Sonnenbrille hat Stärke, ja.
Ah, okay,
ja,
aber das
aber ich habe nur
nicht.
Einen mit Stärke.
Das könnte ich nicht. Und das finde ich halt, ich finde es ein bisschen nervig, dass man so Brillen wechseln muss. Und ich habe mir jetzt Monatslinsen gekauft, weil ich hatte vorher die ganze Zeit Tageslinsen. Und da ist der kleine Sparfuchs in mir, war immer so, du willst doch nicht heute, für heute die Tageslinsen verschwenden.
Hm,
weil also manchmal ist sie ja weg.
Ja.
Aber ja, sehr wichtig, auch die Monatslinsen nicht länger als einen Monat.
Ja.
Das habe ich früher auch viel gemacht, das habe ich mir jetzt aber abgewöhnt.
Das sollte man nicht machen. Und deswegen, weil ich jetzt so Angst habe, nie wieder Kontaktlinsen tragen zu müssen und so immer, für immer ein Vier-Auge sein werden muss, habe ich mir doch tatsächlich einen Augenarzttermin in 2 Wochen ausgemacht.
Um einfach das zu testen, ob
ja,
da alles gut ist.
Ja, und wenn sie mir dann sagt, leider nie wieder Kontaktlinsen tragen, ich glaube, dann weine ich.
Mhm.
Ja.
Wäre Lasertherapie eine Möglichkeit?
Würde ich ja gerne machen und das würde ich nämlich auch fragen, weil bei manchen Leuten geht es ja nicht und ich weiß, ich habe nur 100 Verkrümmungen, deswegen weiß ich nicht so genau, habe ich mich nur wirklich noch gar nicht informiert. Aber ja, das würde ich ganz gerne machen, weil stell dir doch mal vor, wie krass es ist. Man wacht morgens auf und man sieht einfach alles scharf.
Ich würde es niemals machen.
Nee?
Niemals. Mm-mm. Ich habe Angst.
Hast du Angst? Mhm.
Ich habe Angst.
Ich bin Angsthase. Ja, am Auge schon irgendwie ein bisschen gruselig. Aber ich denke mir so, das dauert doch so 2 Sekunden, 3000 Euro zwar weg, aber für immer scharf sehen.
Ich habe mal von einer gehört.
Nee, Jule, nicht. Nicht noch eine Horrorgeschichte. Doch, ich kann vielleicht doch nie wieder Kontaktlinsen tragen.
Okay, ich erzähle es nicht.
Doch, okay.
Okay. Ich weiß nicht, ob die genau diese Behandlung gemacht hat oder ob das nochmal eine andere Behandlung war. Und da ist ja auch jeder Fall anders. Und ich glaube, dass auch 99% der Leute da ja fein damit sind. Aber das war eine Journalistin. Ich müsste mal gucken, wie die hieß. Vielleicht kriege ich das durch einen schnellen Google-Check raus. Und die hat irgendeine Laserbehandlung am Auge gemacht oder irgendeine Augenbehandlung gemacht, auch um halt keine Brille mehr zu brauchen. Und die haben das halt verkackt. Und die hat sie am Ende deswegen das Leben genommen. US-Wetterfee Jessica Starr nimmt sich das Leben. Die US-Metropolin Jessica Starr beging mit 35 Jahren Suizid. Die Wettermeteorologin hatte sich zuvor einer Augen-OP unterzogen und berichtete über den schwierigen Genesungsprozess. Starr erholte sich seit Oktober von einer Augenlaseroperation und offenbarte bei Social Media, dass der Genesungsprozess mit Schmerz verbunden war und sie sich freute, zur Arbeit zurückzukehren. In einem Facebook-Video sagte sie Mitte November, dass sie seit 4 Wochen nach dem Eingriff mit Problemen zu kämpfen und nur verschwommen sehen würde, aber versuche, stark zu bleiben.
Diese Geschichte taugt mir gar nicht. Ja.
Also, ja, have fun. Nein, es ist bestimmt... Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der Augenarzt einfach sagt, hey, it's fine, aber man soll es halt nicht übertreiben. Halt ja. Wahrscheinlich jetzt nicht 10 Stunden am Tag, sondern halt direkt, wenn man nach Hause kommt, wieder ausspoppen und vielleicht auch nicht 7 Tage die Woche.
Ja.
Aber ich bin kein Arzt. Noch nicht.
Ja.
Wer weiß. Okay, also herzlich willkommen bei Hysteria, der Podcast.
Warum Frauen nicht die Norm sind.
Wir sprechen hier über Feminismus, über Probleme von Frauen, wie Frauen diskriminiert werden oder einfach vergessen werden in der Gesellschaft und in der Geschichte. Und heute haben wir ein bisschen ein anderes Thema. Das ist unser Podcast. Erstmal.
Punkt 1. An die Hater Podcast, da draußen.
An die Hater. Die vielen Hate-Nachrichten, die wir jedes Jahr bekommen. Nee, mehr. Noch keins was. Nee. Hm?
Einmal haben wir einen kritischen Kommentar bekommen. Da ging es, glaube ich, um die Farbe rosa und blau. Hat mich hart getroffen.
Ja, denkst immer noch nachts drüber nach und kannst nicht schlafen, ne?
Ich glaube, wir haben den Kommentar gelöscht, aber der war einfach, glaube ich, ein bisschen blöd.
Erinnere ich mich gar nicht dran. Ja, die Leute sind auch doof.
Ja.
Die meisten, leider.
Ja. Naja.
Also, gute Besserung an denen. Und genau, wir machen, was wir wollen mit unserem Podcast und wir haben Inspiration genommen von einem anderen Podcast und zwar Two Hot Takes. Und zwar geht es darum, dass die Hosts sich gegenseitig interessante Reddit-Geschichten vorlesen und dann darüber diskutieren. Und wir haben uns gedacht, dass es ja auch ganz gut zu unserem Podcast passt, wenn wir da einfach Geschichten aus Reddit nehmen, aus dem echten Leben der Reddit-User und dann darüber diskutieren. Und die Geschichten haben eben immer etwas mit Sexismus oder auch Beziehungen. Viele Geschichten habe ich auch zu Care-Arbeit, worüber wir ganz gut diskutieren können. Und das ist die heutige Folge. Eine kleine Einmeldung noch, ich bin ein bisschen krank gewesen. Ich bin noch ein bisschen heiser und muss manchmal husten. Ich hoffe, das wird mir verziehen.
Außerdem hat Jule eine sehr rauchige Stimme.
Und das ist sexy.
Musik für eure Ohren.
Mhm. Aber bevor wir über Reddit reden, stelle ich meine Woman of the Day vor.
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Hast du da auch in deinem Kopf die Musik?
Ja.
Ja, ne? Hast du schon gelesen? Mein Skript habe ich da achtlos hingelegt, gerade, nee, habe ich gesehen.
Ich war zu abgelenkt.
Willst du raten?
Ja.
Es geht dieses Mal um eine Wissenschaftlerin, die 1920 geboren ist und die beklaut wurde.
Ach, die hat bestimmt irgendwas erfunden und dann... Aber warte mal, wen hatten wir denn schon? Vielleicht ist es die Lady, die bei der NASA gearbeitet hat.
Nein. Aber es gibt bestimmt auch mehr als eine Lady, ehrlich gesagt.
Das war, glaube ich, so eine Lady bei der NASA, die hat so irgendwas.
Die für die Mondlandung zuständig war.
Ja.
Da habe ich auch letztens, also ich weiß nicht, wie die heißt, aber das war wohl eine Frau, die halt so wirklich den Löwenanteil von dieser Mondlandung irgendwie technisch betreut hat. Und dann habe ich letztens einen YouTuber gesehen, also ein YouTube-Video gesehen von einem YouTuber, der gesagt hat, dass die Gesellschaft lieber irgendwelche Verschwörungstheorien erfindet, nur damit sie keiner Frau irgendwie anerkennen muss, dass sie irgendwie richtig gute Arbeit geleistet hat. Weil es ja eine Mondlandung und so, die war ja fake, wie man weiß.
Die Mondlandung?
Ja.
Ja.
Klar. Fotostudio.
Ja. Hm. Neil 9/11. Armstrong. Fake.
Fake. Ja, habe ich auch. Der andere. Wie heißt der andere, der mit Neil Armstrong da war?
Ja, das weiß niemand.
Das ist richtig traurig, ne?
Ja, wie blöd, da bist du da schon dabei und dann.
Der hat eigentlich genau das Gleiche geleistet wie der, aber der andere hat halt den coolen Spruch mit ein kleiner Schritt für den Menschen, bla bla.
Außerdem, guter Nachname. Ich glaube, das macht 80% der Nachname.
Deswegen dürfte der auch zuerst auf den Mond.
Ja,
der andere war einfach nur der Zweite, ne?
Ja, aber vor allem, das ist auch ärgerlich, ne?
Richtig ärgerlich. Denkst du, die haben da irgendwie gelost?
Wer eigentlich zuerst? Hätten die gleichzeitig losspringen müssen, meiner
das
Meinung
nach. Das war richtig süß, so Hand ja. in Hand. Jedenfalls wurde der mal, das habe ich im selben YouTube-Video gesehen, anscheinend von irgendeinem Verschwörungstheoretiker auf der Straße belästigt und der hat halt zu ihm gesagt, er soll jetzt sofort auf die Bibel schwören, dass er halt auf dem Mond war. Der hatte halt so eine Bibel dabei und dann hat der Aldrin, kann das sein? Der hat ihm jedenfalls auf die Fresse geschlagen.
Der hat ihn einfach auf
die Schnauze gehauen. Aber ich kann es verstehen.
Du auf jeden Fall, aber ich finde halt auch, wenn man auf die Bibel schwört, dann kann man auch nur die Wahrheit sagen.
Ja klar, es geht ja nicht anders.
Das ist ja, weiß man, der älteste Lügendetektor, den es wo gibt. The Bible.
Buzz Aldrin.
Der Buzz?
Ja. Ich glaube, das war der. Aber zurück zum Thema. Wir schweifen heute ab.
Ja, also Marie Curie hatten wir ja schon mal.
Aber es ist ein ähnliches Kaliber, wenn man das so sagen kann.
Kannst du sagen, auf was sich ihr Vorname reimt?
Peppermint.
Ich dachte irgendwie, es hilft mir mehr. Peppermint. Es fällt mir nur geschwind ein, aber das ist wohl keiner.
Rosalind.
Ach so, Rosalind Franklin.
Rosalind Franklin. Aber Rosalind Peppermint, ich finde, da habe ich ganz schön schnell gedacht.
Ja, ja.
Oder? Danke, war ich kurz stolz auf mich. Also Rosalind Franklin wird oft als die stille Heldin der DNA-Doppelhelix benannt. Und sie ist wahrscheinlich eine der unsichtbarsten und bestohlensten Frauen, die wir hier vorgestellt haben. Rosalind Franklin ist geboren am 25. Juli 1920 in Notting Hill, London und sie interessiert sich schon als junges Mädchen für Naturwissenschaften. Das war aber, ist es heute ja immer noch ein bisschen schwierig, aber zu dieser Zeit war es noch sehr viel schwieriger, wie man sich denken kann. Aber trotzdem schaffte sie es und absolvierte ihr Studium in Chemie in Cambridge. Danach forschte sie zunächst kriegswichtig zur Struktur von Kohle, was dazu führte, dass man bessere Gasmasken entwickeln konnte. Und als der Krieg dann vorbei war, ging sie für einige Jahre nach Paris, wo sie sich auf die Strukturanalyse von Molekülen mit Hilfe von Röntgenstrahlen spezialisierte. Und das war für sie später sehr, sehr wichtig, denn mit ihrer Erfahrung in der Kristallographie, so nennt man das, kehrte Franklin 1951 nach England zurück und arbeitete dann am renommierten King's College in London, an der Röntgenstrukturanalyse von DNA-Fasern. Und zu ihren Kollegen gehörte damals Maurice Wilkins. In dieser Geschichte sind relativ viele Namen. Ich hoffe, man kommt aber trotzdem mit. Maurice Wilkins, der hatte nicht so viel Erfahrung mit dieser Röntgenstrukturanalyse, da er eher mit Mikroskopen gearbeitet hat in der Vergangenheit. Und deswegen arbeitete er eben viel zusammen mit Franklin. Aber diese Zusammenarbeit, die stellte sich etwas schwierig dar, weil die konnten sich einfach nicht leiden. Wie man heutzutage sagen würde, Vibe-Check nicht bestanden, wie die Jugend sagt. Denn der hat zuallererst mal angenommen, dass Franklin nicht seine Kollegin wäre, sondern seine Angestellte und wieso seine Assistentin und hat sie halt auch so behandelt. Und zur selben Zeit hatten die Wissenschaftler Francis Crick und James Watson den Plan, dass sie die Struktur der DNA entschlüsseln wollten. Und der Durchbruch gelang dann durch ein Foto, und zwar das Foto 51. Dieses Bild war das bis dahin beste Röntgenbeugungsbild eines DNA-Kristalls und das wurde aufgenommen von Raymond Gosling. Raymond Gosling. Wie nah kann man...
War nicht der Ryan.
Es war nicht der Ryan, aber es ist fast der Ryan, aber es ist der Raymond. Genau, das Bild wurde aufgenommen von Raymond Gosling und das war der Doktorand von Rosalind Franklin. Und der hat das Bild für sie aufgenommen mit ihrer Technik, die sie entwickelt hat. Und auf dem Bild Nummer 51, das kann man auch gerne mal googeln, da war ganz deutlich zu erkennen, dass die DNA spiralförmig aufgebaut sein müsste, die sogenannte Doppelhelix. Zitat: In dem Augenblick, als ich das Bild sah, klappte mir der Unterkiefer herunter und mein Puls flatterte, sagte Watson später. Crick und Watson waren nämlich bislang von einem Dreifachhelix-Molekül ausgegangen und das verwarfen sie dann aber und widmeten sich Berechnungen der Doppelhelix-Struktur. Aber wie kam James Watson überhaupt an Franklins Materialien?
Snitch!
Das war die Snitch Wilkins. Die, die schon die ganze Zeit nicht gevibed haben.
Nee.
Die Snitch ist hingegangen, hat das Foto genommen, hat es denen gezeigt. Und die Rosalind Franklin, die hat davon nichts gewusst. Hat keine Ahnung gehabt.
Die arme Maus.
Ob die alleine drauf gekommen wären? Das weiß man nicht.
Doubt it.
Wahrscheinlich wären sie irgendwann drauf gekommen, aber so schnell, wer weiß es. Und dass das auch wirklich so war, das bestätigte Watson sogar später in seinen Memoiren, die er die Doppelhelix nannte. Und jetzt wussten sie also, wie die DNA ganz grob aussah, aber die Idee reichte natürlich nicht. Sie brauchten jetzt auch präzise Beobachtungen aus der Röntgenkristallographie, eben dieser Technik von Franklin. Diese Daten lieferte ihnen ebenfalls Franklin und wieder ohne ihr Wissen. Diese Daten klauten sie nämlich aus einem noch unveröffentlichten Forschungsbericht von Franklin, die sie an das Medical Research Council geschickt hat. Und diese übergab der Cambridge-Mitarbeiter Max Perutz. Und das war wieder ohne, wie gesagt, das Wissen von Franklin. Und anhand dieser Daten entwickelten die Wissenschaftler dann ihr DNA-Modell, in dem zwei lange DNA-Stränge verlaufen in gegengesetzter Richtung und sich in spiralförmiger Form umeinander winden. Also wir kennen ja alle, ne? Diese Doppelhelix. Und ihre Erkenntnisse, und ihre ist in Gänsefüßchen, wie man auf Gänsefüßchen sagt man ja auf Deutsch.
Ja.
Veröffentlichten dann Watson und Crick in einer Fachzeitschrift namens Nature. Da erwähnten sie Franklin übrigens nur am Rande. Zitat: We have also been stimulated by a knowledge of the general nature of the unpublished experimental results and ideas of Dr. M.H.F. Wilkins, Dr. R.E. Franklin and their co-workers at King's College London. Also ist wirklich nur so ein Nebensatz. In der gleichen Ausgabe von Nature war übrigens auch ein Text zum gleichen Thema von Franklin und Gosling veröffentlicht worden, die eben genau dieses DNA-Modell unterstützen. Denn Crick und Watson hatten Franklin nach Cambridge eingeladen, um ihr das Modell vorzustellen. Doch Labornotizen konnten beweisen, dass Franklin schon vorher auch zu der Erkenntnis gelangt ist, dass die DNA in Form einer Doppelhelix aufgebaut sein musste. Doch da Franklin ja nicht wusste, dass Watson und Crick ihre Forschungsdaten genutzt hatten, unterstützte sie die Wissenschaftler darin, mit ihrem Modell an die Öffentlichkeit zu gehen. Crick und Watson wurden für ihre Publikationen weltberühmt und erhielten neben Wilkins 1962 den Nobelpreis für Medizin, Zitat, für die Entdeckung über die molekulare Struktur von Nukleinsäuren und deren Bedeutung für die Informationsübertragung in lebenden Materialien. Das erlebte jedoch Rosalind Franklin nicht mehr. Schon 1953 hat sie das King's College verlassen aufgrund einer unerträglichen Arbeitsatmosphäre und war an das Birkbeck College gewechselt. Sie forschte vor allem am Tabakmosaikvirus und erreichte damit auch viel Ansehen, jedoch nie vergleichbar mit dem ihrer diebischen Kollegen. 1956 wurde bei ihr dann Eierstockkrebs diagnostiziert, was möglicherweise eine Folge ihrer intensiven Arbeit mit Röntgenstrahlen war. Sie forschte bis zum Schluss intensiv weiter. Rosalind Franklin starb 1958 in London. Weder Crick noch Watson erwähnten in ihren Dankesreden für ihren Nobelpreis Rosalind Franklin auch nur mit einem Wort. Jedoch sagte Watson und auch andere ihrer Kollegen, dass wenn sie länger gelebt hätte, sie auch einen Nobelpreis bekommen hätte, doch dieser wird eben nicht nach dem Tod verliehen. Das mithilfe von Rosalind Franklins Arbeit entdeckte Doppelhelix-Modell der DNA mit den Blasenpaaren in der Mitte war eine der wichtigsten biologischen Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts. Ohne Rosalind Franklin hätte es diese Erkenntnis nicht gegeben. Sie hat die Art und Weise, wie wir uns selbst, Pflanzen und Tiere betrachten, revolutioniert und unsere Herangehensweise an Medizin und nachhaltige Landwirtschaft von Grund auf verändert. Und sie wurde nie deswegen anerkannt. Wer noch ein bisschen mehr über Rosalind Franklin erfahren will, es gibt tatsächlich eine Folge von Zeitverbrechen über sie, wo ein bisschen mehr auf diesen Diebstahl sozusagen eingegangen wird. Also das auch sehr interessant, kann man nur empfehlen.
Ja, richtig cool, vielen Dank. Ja, ich glaube, wir haben damals sogar auch im Bio-Unterricht schon, glaube ich, auch damals sogar gar nichts über sie in den Büchern. Ja, finde ich schon krass.
Also, starten wir rein in unsere Reddit-Geschichten. Und zwar muss ich noch dazu sagen, ich habe manche Geschichten von oder manche Beiträge vom deutschen Reddit und manche aber auch vom englischen, also englischsprachigen Reddit und habe die dann übersetzt.
Ah, okay.
Der erste Beitrag, bin ich das Arschloch? Weil ich absichtlich ein riesiges Chaos hinterlassen habe, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Was ist dein erster Eindruck?
Oh, ja schon. Weil, aber das ist auch was sehr Persönliches, aber ich kann das gar nicht, wenn man so zum einen wohin geht und es dann noch ordentlich ist. Und ich kann es aber auch nicht, wenn man so aus dem Urlaub wiederkommt.
Dann muss wohin geht es, wo es dann noch ordentlich ist?
Nein, wenn ich jetzt so aus der Tür gehe und ich weiß so, in meinem Zimmer sieht es richtig schlimm aus.
Ah, unordentlich ist.
Ja, unordentlich ist, genau.
Du hast ordentlich gesagt. Ach so, ich finde es schlimm, wenn ich irgendwo hinkomme und das so richtig ordentlich.
Nee, und was ich auch gar nicht kann, ist, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, ich ungelogen, ich komme an, ich packe direkt meinen Koffer aus.
Nee, da sind wir instant. So unterschiedlich.
Erstes Ding, Hände waschen, aufs Klo gehen, Koffer auspacken.
Mein Koffer ist eine Woche. Flo ist, also mein Mann ist genauso, dass der auch alles, aber der ist zum Glück, ist dann halt nicht so streng mit mir. Ich darf den dann immer ein bisschen. Dann ist so seine Seite ausgeräumt, meine aber noch nicht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und noch für unsere ZuhörerInnen, am Schluss wollen wir herausfinden, ist die Person das Arschloch? Ist die andere Person das Arschloch? Sind alle das Arschloch? Gibt's keine Arschlöcher hier? Mhm. Oder nicht genug Infos? Ja. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben.
Okay.
Also ich lese mal vor. Der Protagonist ist 27 männlich und seine Freundin 24 weiblich. Zum Verständnis. Meine Freundin und ich sind seit 5 Jahren zusammen und leben seit 3 Jahren zusammen. Während Covid, nicht lange nachdem wir zusammengezogen sind, hat meine Freundin ihren Job verloren. Sie bezieht Sozialhilfe. Ihr Einkommen ist also eher gering. Ich verdiene sechsstellig und bin beruflich gut aufgestellt. Ich bezahle für Lebensmittel und für die Hypothek. Das Haus läuft aber auf meinen Namen. Sie kommt für die Nebenkosten auf. Da sie die meiste Zeit zu Hause ist und sich es nicht leisten kann, für etwas anderes zu zahlen. Gleich nachdem sie ihren Job verloren hat, hat sie sich bei verschiedenen Stellen beworben, aber niemand hat sie eingestellt. Und nach 6 Monaten hat sie dann aufgehört, sich zu bewerben. Ich liebe sie und es macht mir nichts aus, der Hauptversorger zu sein, obwohl es mich stört, dass sie sich nicht einmal um eine Stelle bewirbt. Wenn ich sie darauf anspreche, wird sie frustriert oder ärgerlich und das Gespräch dauert nicht lange, also habe ich aufgehört, es anzusprechen. Wir haben eine unausgesprochene Vereinbarung getroffen. Sie kocht und putzt, weil sie den ganzen Tag zu Hause ist und abgesehen von den Nebenkosten nichts anderes zum Haushalt beiträgt. Das bringt mich zum Hauptproblem. In den letzten Monaten hat sie aufgehört zu putzen. Gleichzeitig hat sie begonnen, ein virtuelles Putzspiel zu spielen, was mich ziemlich wütend macht. Als ich letzte Woche nach Hause kam, lag sie noch in ihren Kleidern vom letzten Abend im Bett und spielte dieses Spiel. Ich glaube, sie hat nicht einmal das Schlafzimmer verlassen. Unsere Wäsche quillt über, die Spüle ist voller Geschirr, die Böden sehen ekelhaft aus. Ich bin ausgerastet, weil ich am nächsten Morgen zu einer 5-tägigen Arbeitsreise aufbrechen sollte und keine sauberen Klamotten zum Einpacken hatte. Ich brüllte sie an, dass sie faul sei. An dieser Stelle bin ich vielleicht das Arschloch. Aus Bosheit und teilweise Kleinigkeit habe ich 2 unserer Zimmerpflanzen ausgekippt. Ich habe 2 Mülleimer und Flaschen ausgekippt und zum Schluss den Wäschekorb zerrissen, um meine Arbeitskleidung zu finden. Ich sah rot und sagte ihr, wenn sie dieses lächerliche Spiel spielen wollte, anstatt echte Hausarbeit zu machen, dann werde ich das Haus weiterhin so eklig machen, wie die virtuellen Räume, die sie putzt. Ich nahm die Kleidung, die ich brauchen würde, übernachtete bei einem Freund und machte mich am nächsten Morgen auf den Weg. Und als ich gestern nach Hause kam, war das Haus sauber, bis auf das Chaos, das ich in der Nacht angerichtet hatte. Sie hat ein paar ihrer Sachen gepackt und beschlossen, vorerst bei ihren Eltern zu bleiben. Bis, Zitat, ich merke, was für ein Arschloch ich bin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich überhaupt entschuldigen will oder ob es mir leid tut. Also Reddit, bin ich zu weit gegangen? Bin ich das Arschloch?
Oh, das ist eine gute Geschichte. Soll ich, ja? Ja,
bitte deine Einschätzung.
Ich würde sagen, es gibt 2 Arschlöcher in dieser Geschichte. Weil, also dass man so eine Abmachung gemacht hat, auch wenn die unausgesprochen ist, finde ich voll fair, weil irgendwie, wenn die eine Person die ganze Zeit zu Hause ist und die andere halt dann unterwegs ist, macht es ja eigentlich, also arbeiten geht, macht es ja eigentlich nur Sinn, dass dann die Person, die zu Hause ist, quasi dann auch die Care-Arbeit übernimmt, die ansteht. Wäre natürlich trotzdem gut, wenn man es mal besprochen hätte.
Finde ich auch. Ich finde, unausgesprochen ist eigentlich, also das ist halt schon das Problem Nummer 1.
Ja. Weil dann, wenn man halt nicht drüber spricht, dann denkt man sich halt, wenn man es immer macht, so ja, okay, dann kannst du das jetzt halt auch mal machen.
Mhm.
Ist dann aber natürlich irgendwie weird, wenn man dann sich genau diese Art von virtuellem Spiel raussucht, die Arbeit, die man dann halt nicht machen will, die man dann macht. Und ich finde es auch okay, dass wenn man dann halt so, keine Ahnung, sehr gestresst ist irgendwie, dass es dann mal dazu kommen kann, dass man irgendwie so ein bisschen so eine Kurzschlussreaktion hat, wenn dann sowas passiert. Aber zum einen, finde ich, sollte man das natürlich ruhig ansprechen und nicht nochmal extra Chaos machen.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde, das ist schon viel.
Ich finde es auch, es ist sehr viel, aber ich verstehe, dass der Typ abgefuckt war.
Mhm.
Aber ja, falsche Reaktion auf dieses Problem.
Mhm. Also ich würde auch sagen, also er ist auf jeden Fall das Arschloch, würde ich sagen. Wie gesagt, klar, dass man da abgefuckt ist, aber das ist eine Reaktion von einem 5-Jährigen, dass man dann auf einmal jede Scheiße auf den Boden räumt. Also sorry, warum muss man denn die Pflanzen auskippen?
Ja.
Das ist ja so eine ekelhafte Sauerei. Das will ich auch nicht sauber machen. Und ich finde, für mich hört sich das halt voll so an, als ob die Freundin in irgendeiner emotionalen
Depression.
Krise ist.
Ja, auf jeden
dass
Fall.
Die halt, wie gesagt, Job verloren hat, dann nichts gekriegt hat und jetzt nur noch zu Hause rumsitzt und vor allem, dass er auch sagt, sie hat nicht mal das Zimmer verlassen. Eigentlich müsste das etwas sein, was ihn halt Sorgen macht. Also und dann halt dann so aggressiv zu reagieren, finde ich mega unreif.
Ja.
Und wie gesagt, ich verstehe das auch, dass es, wie gesagt, unausgesprochene Vereinbarung finde ich halt kacke. Dann hätte man vorher halt das nochmal sagen müssen und sagen, hey, so, es funktioniert halt nicht so und können wir das irgendwie so regeln. Also für mich hört sich das so an, als könnte er halt auch nicht mit ihr reden. Und dann irgendwann ist es halt so geplatzt.
Ja, weil wahrscheinlich war das für ihn schon längere Zeit ein Problem und dann hat man es halt nie angesprochen und dann war das für ihn quasi so der Punkt, wo es bei ihm dann so die Hutschnur geplatzt ist. Irgendwo verständlicherweise, aber man hätte auf jeden Fall viel früher drüber sprechen müssen. Und wie du sagst, ich denke mal auch, sie ist da gerade in einer ziemlich schweren Phase, weil also sowas macht man ja nicht, wenn es einem gut geht.
Mhm. Ja, darunter war ein Kommentar, das ich sehr gut fand. Das habe ich auch hier noch aufgenommen. Das will ich noch vorlesen. Du bist das Arschloch. Alter, werd erwachsen. Du wirst mit Dingen um dich wie ich verdiene sechsstellig, weil du denkst, du bist zu gut für andere. Du siehst deine Partnerin eindeutig als weniger wert als dich. Das ist arrogant. Du denkst, all das Geld gibt dir das Recht, jemanden so zu erniedrigen, so wie einen Sklaven zu behandeln. Sie hat ganz klar die Möglichkeit, bei ihrer Familie zu leben. Du bist nicht der Ritter in glänzender Rüstung und du bist nicht ihr Meister. In einer Beziehung geht es um Partnerschaft, nicht um Arbeitsteilung. Sie ist nicht deine Arbeitskollegin, Steve, sondern die Person, die du angeblich liebst. Und das alles, bevor wir überhaupt zu dem Vorfall kommen. Du hast einen verdammten Wutanfall bekommen. Ein erwachsener Mann, der sechsstellig verdient, und du hast einen Wutanfall bekommen wie ein sechsjähriges Kind. Sei für deinen eigenen Scheiß verantwortlich. Mach deine eigene Wäsche, putz dein eigenes Geschirr. Sie ist keine angeheuerte Hilfe. Wenn du ein Hausmädchen willst, stell ein Hausmädchen ein. Wenigstens ein Dienstmädchen, das du professionell behandeln kannst, was man von deiner Partnerin nicht behaupten kann. Ich kenne dich noch nicht mal über diesen Beitrag hinaus und ich weiß bereits mit Sicherheit, dass wir nicht miteinander auskommen würden, weil du eindeutig keinen Respekt vor der Person hast, die du über jeden anderen stellen solltest. Sie mag faul sein, aber es gibt dir nicht das Recht, dich so zu verhalten. Kennst du das Sprichwort, zweimal falsch gibt nicht einmal richtig? Hast du jemals daran gedacht, dass sie vielleicht deprimiert ist, weil sie sich kaum die Nebenkosten leisten kann und keinen Job hat und das Gefühl hat, nichts beitragen zu können? Hast du jemals daran gedacht, dass sie vielleicht nur dieses eine dumme Spiel sie von einem völligen Nervenzusammenbruch trennt? Rede mit ihr, besorge ihr eine Therapie, hilf ihr mit ihrem Lebenslauf. Ruf ein paar deiner sechsstellig verdienenden Freunde an und frag sie, ob sie eine Stelle haben, die ihren Fähigkeiten entspricht. Tu etwas. Und um Himmels Willen, lerne, deine Worte zu benutzen, nicht deine Fäuste, bevor eine Gefängniszelle es für dich tut, wenn du einen weiteren Wutanfall hast und einen Schritt weiter gehst. Finde ich jetzt nicht alles 100% richtig. Ich finde schon, dass man trotzdem Arbeitsteilung in der Partnerschaft haben muss.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das hat er jetzt so komplett abgewiesen. Und ich finde auch, dass wenn man in der Position ist, wo er ihr ja auch finanziell hilft, kann sie ja auch, wenn sie es kann, auch durch körperliche Arbeit, was ja Care-Arbeit ist, also putzen und Wäsche machen und so, ja auch ihm entgegenkommen. Aber ich finde es, wie gesagt, diesen Wutanfall, also das macht man einfach nicht. Und nee. Es stimmt schon, er hat sie einfach nur komplett erniedrigt.
Ja.
Also schwierig, aber er ist auf jeden Fall ein Arschloch.
Das ist jetzt aus dem Deutschen. Bin ich das Arschloch, weil ich ohne BH rumgelaufen bin?
Nein.
Okay. Ich, 25 weiblich, war am Samstag zu einer Party eingeladen mit anschließender Übernachtung. Wir waren insgesamt circa 10 Leute inklusive Gastgeber. Die Gastgeber haben in ihrem Schlafzimmer geschlafen. Wir anderen haben unser Lager in der Wohnung verteilt auf Luftmatratzen aufgeschlagen. Wir kennen uns untereinander eigentlich relativ gut und verstehen uns alle. Jetzt kam es aber beim Frühstück zu einer relativ unschönen Diskussion. Wir haben alle noch im Schlafanzug miteinander gefrühstückt. Ich trage zum Schlafen eigentlich immer irgendeine kurze Jogginghose und ein großes T-Shirt, natürlich kein BH, weil unbequem. Ich wurde schon mit einer größeren Oberweite beschenkt, aber ich dachte, das interessiert auch in diesem riesengroßen Schlabbershirt keinen. Ja, dann kann man je nachdem, wie ich sitze, meine Nippel sehen. Aber meine Güte, sind wir alle noch Kinder oder was? Trotzdem saß dann eine der Personen, relativ genervt, weil Kater, am Tisch und meinte dann irgendwann, ob ich doch bitte meine, quote, scheiß Nippel aus seinem Sichtfeld entfernen kann. Und das sei echt unanständig, allen meine Brüste so zu präsentieren. Es gibt aus dem Grund BHs und er würde mich auch bitten, einen solchen zu tragen, wenn wir frühstücken. Ich war dann erstmal relativ überrascht und irgendwie auch wütend. Wer ist er denn, dass er meint, mir vorschreiben zu müssen, ein BH zu tragen? Eine andere Person meinte dann zu ihm, ja, dann schau halt nicht hin. Wieder eine andere meinte, lenkt mich halt schon ab, ne? Also nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich wusste irgendwie nicht, dass das so ein Riesenthema ist und habe mir da noch nie Gedanken drum gemacht. Umgekehrt finde ich aber, in der Jogginghose, die er anhatte, sah man auch den Umriss seines Gemächts und das hat niemanden gestört.
Ja.
Trotzdem habe ich dann im Nachhinein noch mit ein paar anderen Anwesenden gesprochen und die Meinungen waren relativ durchmischt. Einige fänden, hä, free the nipple, wo ist das Problem? Andere fanden, dass es schon unangenehm sein kann, aber sie nie was dagegen sagen würden oder so. Ich frage mich jetzt, bin ich das Arschloch? Ist es einfach eine gesellschaftliche Regel, dass man sich einen BH anzieht und darauf achtet, dass kein Nippel zu sehen ist, wenn man in Gesellschaft ist? Ich bin mir sehr unsicher, weil es in meinem Freundeskreis nie ein Thema war und ich eigentlich auch dachte, dass es allgemein nicht mehr so ein Riesenthema ist. Außerdem frage ich mich, ob ich einfach einen BH hätte anziehen sollen, anstatt mit ihm zu diskutieren. Denn offenbar fühlt er sich ja so in meiner Gegenwart unwohl und das möchte ich ja auch nicht. Bin ich das Arschloch?
Frauen sind Menschen. und die haben Nippel. Also 100% nicht das Arschloch, sondern der andere Typ. Also sorry. Erstens habe ich gedacht, nicht mehr so viel Alkohol trinken, wenn dann sowas dabei rauskommt, dass man so angepisst ist, wenn man Kater hat, dass man dann so Menschen die Daseinsberechtigung sozusagen abspricht. Weil sorry, was soll denn das? Ich finde es peinlich, ehrlich gesagt. Wie gesagt, wenn es dich so sehr stört, dann will ich mal ein bisschen in dich reingehen und fragen, warum. Also will ich auch mal dran denken, dass Frauen nicht nur für Sex da sind und Brüste auch nicht nur für Sex da sind, sondern, wie gesagt, Menschen. Ja, also einfach mal überlegen, warum einen das so sehr stört und ob man das vielleicht ein bisschen in den Griff kriegen könnte, dass man Frauen nicht nur als Sexobjekt sieht.
Ja, ich würde auch sagen 100% das Arschloch, also nicht die Person, die es geschrieben hat, sondern der
andere,
Typ.
Ja.
Weil nämlich in den Kommentaren stand halt auch so, okay, wenn ihn das so doll stört, dann hat er wahrscheinlich irgendwie irgendwo ein anderes Problem, was er dann lösen sollte. Und halt auch mit diesem Sexualisieren, weil das ist dann, also warum muss man beim Frühstück, wenn man einfach nur gerade chillen will, so sexualisiert werden?
Ich stelle mir das so witzig vor, wie er so sein Müsli isst, so richtig angepisst und sofort sie guckt und denkt, oh nee, Titten. Nicht schon wieder.
Aber was ich sagen muss, ist, dass, also, ne, ich bin auch, free the nipple, ich ziehe auch oft kein BH an. Aber ich verstehe, wenn einen das ablenkt, weil es schon mehr ein Punkt ist, wo man dann hinschaut.
Ja,
das verstehe ich nämlich schon.
Also da bin ich auch so, dass ich dann so ab und zu will ich mal einen kleinen Side-Eye.
Ja.
Aber trotzdem würde ich eine Person darauf niemals dann ansprechen.
Weil ich,
das wäre mir auch peinlich.
Ich finde, das ist nämlich das Ding, weil ich dann immer so, oh, ich muss aufhören, da hinzugucken. Aber irgendjemand ist immer wieder so, boop.
Oh, weiß shit, ich aber auch einfach so, nicht.
Oh, schlimm.
Weil es ist halt wirklich nicht normalisiert.
Ja.
Ich finde, das kommt jetzt immer mehr, dass es relativ normal ist, was ich auch gut finde. Aber wie gesagt, ist es noch so ein bisschen, keine Ahnung, ich glaube, das ist normal, dass man da zweimal hinguckt. Aber die andere Person dann deswegen so, ich finde es halt auch voll das Bloßstellen.
Ja.
Dass man, was hat er gesagt, Scheiße. Also sorry, du kannst mich beleidigen, aber nicht meine Nippe. nee, das finde ich, das ist, ich würde da mal ein bisschen in mich reinhören, weil das irgendwie ganz weird.
Ja, auch ich finde auch eine super weirde Situation.
Ja.
So beim Frühstück mit so Freunden irgendwie, ne? Wo man sich dann doch so gerne mag, dass man da auch so übernachtet in so einem Lager so zusammen.
Ja, ich finde auch, weil ich fand das ganz interessant, dass sie dann gesagt hat, ja, also theoretisch in der Boxershorts, da sieht man auch den Penis, was ja auch stimmt, oder in der Jogginghose, da sieht man mal so einen Schlong, was ja aber auch voll, also da habe ich noch nie gedacht, oh, jetzt kann ich auch nicht mehr weiter essen. Jetzt ist mein Tag ruiniert. Was mein Tag ruiniert, da will ich drüber reden.
Bauarbeiter-Dekolletés.
Auch. Aber anders. Und das ist auch, hat was mit Sexismus zu tun. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber, und das sehe ich so oft im Trash-TV, aber auch im, einfach auf der Straße, dass sich Männer, vor allem wenn sie in Jogginghose anhaben, so oft an ihren Genitalien zwirbeln. Keine Ahnung, was die da machen. vor allem im, so im Trash-TV, wo man ja so, da ist man ja nicht so richtig mehr sich bewusst, dass man gefilmt wird. Und die zwiebeln sich die ganze Zeit an ihrem Ding-Dong. Und das finde ich abstoßend. Ich denke da immer, ist da vielleicht so ein kleiner, juckt's da vielleicht? Ist da vielleicht so eine kleine Geschlechtskrankheit drin oder so? Und das ist aber so normal. Die machen das ja auch einfach, während sie irgendwie so vor anderen Leuten sind, dann macht man kurz so quick, quick.
Ja.
Stell dir mal vor, das würde eine Frau, würde im Fernsehen an ihren Genitalien irgendwie rumzwirbeln oder auf der Straße irgendwie, wenn sie einen Rock anhat, dann so, keine Ahnung, ja, irgendwie so ein bisschen rumfingern. Das würde man niemals machen.
Nee.
Aber bei Männern ist das so, klar, es ist schon so ein bisschen, also manchmal finde ich ganz witzig, so ein Trashy machen sie manchmal so Quietsche-Enten-Sounds da hinten dran. Aber trotzdem ist es ja voll normal.
Ja. Gute Frage. Ich weiß nicht, was sie da machen. Da fehlt uns
halt
die Expertise zu. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst.
Also Jungs, Boys und Männer. Man sieht das, dass ihr das macht. Das ist nicht sneaky. Das sieht man.
Ja,
und
das,
wenn ich das sehe, dann denke ich, habt ihr eine Geschlechtskrankheit. Und ja, warum? Nee, warum nicht?
Ist da nicht auch mal irgendwann so ein Meme entstanden, weil irgendjemand, weil da irgendein Foto gemacht wurde, wo irgendjemand, eine berühmte Person, so seine Hand in der Hose hatte und dann hat die einer anderen Person die Hand geschüttelt?
Yogi Löw.
Yogi Löw. Und am Schluss hatte der Papst, glaube ich. War das nicht der Papst am Schluss?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass Yogi, und das ist es, der hat mitten auf dem Fußballfeld,
ja,
ich weiß, vielleicht war es auch ein Training oder so, das war bestimmt nicht so ein Länderspiel.
Finden wir heraus.
Findet es mal bitte heraus. Hat er sich, ich glaube sogar in die Jeans, hat er sich da mal kurz einen kleinen Genitalcheck gemacht.
Ja.
Also, das stört mich in meinem Leben.
Verstehe ich aber.
So im Privaten ist es ja auch gar kein Problem. Da könnt ihr mal machen, was man will. Aber jetzt bitte nicht, wenn ich so über die Straße gehe und dann die Leute ihre Genitalien anfassen. Das muss doch nicht sein, oder?
Ich beschreibe kurz das Meme, Jogi Löw, mit der Hand, aber direkt in der Hose.
Er hat eine Jeans an?
Kann eine dunkle Jeans sein. Ne? Ist ein bisschen abgeschnitten.
Ich hatte nicht gedacht, das war eine Jeans.
So, dann gibt er dem Papst die Hand. Klack. Dann gibt der Papst Putin die Hand. Klack.
Mhm.
Dann gibt der Putin Donald Trump die Hand. Boom. Donald Trump Kim Jong-un. Dann Kim Jong-un. Auf jeden Fall geht es dann weiter bis zu Obama und zur Queen und die riecht dann am Schluss an ihrer
Ha. Wow, und jetzt ist sie tot.
Ja, was lernen wir daraus, ne?
Die haben alle Schwanzfinger gehabt.
Mal eins und eins zusammenzählen.
Okay, bist du bereit?
Ja.
Für die nächste Geschichte. Bin ich das Arschloch, weil ich versucht habe, meinen Mann dazu zu bringen, sich im Haus seiner Eltern von seiner Operation zu erholen, anstatt ihm selbst zu helfen?
Könnte ja sein, könnte auch nein sein.
Du brauchst noch mehr Infos.
Ja, brauch mehr Infos.
Vor einer Woche hatte ich eine traumatische Geburt. Nachdem ich über 6 Stunden lang gepresst hatte, hatte ich einen Notkaiserschnitt und brachte unser erstes Baby zur Welt. Ich habe mir den Rücken gezerrt, weil ich so lange gepresst hatte und die Ärzte sagten mir, dass ich die schlimmste vaginale Schwellung hatte, die sie je gesehen haben. Also die Erholung war auch nicht gerade lustig. Ein paar Tage vor meinem Geburtstermin brach sich mein Mann bei einem Softballspiel den Knöchel und wurde gestern operiert. Es ist schwer genug, ein Neugeborenes zu versorgen, das auf mich angewiesen ist, womit ich ganz gut zurechtkomme. Aber wenn mein Mann ständig darüber jammert, wie sehr sein Knöchel wehtut und ich mich um ihn auch kümmern muss, ist das nicht gut für mich und meine eigene psychische Gesundheit. Und ich denke, er wird viel schneller gesund, wenn er seine schlimmsten Tage bei seinen Eltern durchsteht, damit seine Mutter sich um ihn kümmern kann. Das Baby ist im Moment nicht auf ihn angewiesen und dem Baby ist es egal, ob er hier ist. Auch wenn ich weiß, dass er das Baby auch sehr vermisst und ich verstehe, warum er hier sein möchte. Ich weiß, dass es meine Aufgabe ist, als seine Frau für ihn zu sorgen und ich wünschte, ich hätte mehr Mitgefühl für das, was er durchmacht. Aber der Mangel an Unterstützung, den ich während meiner Schwangerschaft, der Entbindung und nach der Geburt gespürt habe, hat mich irgendwie einfach gefühllos gemacht. Das hört sich schrecklich an, aber diese ganze Sache war einfach sehr hart für mich und ich bin sicher, dass es auch für ihn nicht lustig war. aber das sind einfach die Karten, die mir in die Hand gegeben wurden. Und ich versuche zu tun, was das Beste für mich ist, damit ich das Beste für unser Baby tun kann. Und je schneller ich mich erholen kann, desto schneller werde ich in der Lage sein, ihm zu helfen.
Auf gar keinen Fall ein Arschloch. Also, aber da stand jetzt gar nicht drin, ob der Mann das jetzt, also ob der Mann da was zugesagt hat oder ob er gesagt hat, okay, dann gehe ich zu meiner Mama.
Stimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob sie ihm das schon gesagt hat oder ob sie einfach überlegt, ihm zu sagen, dass er gehen soll.
Aber ich fände es so oder so nicht, dass sie ein Arschloch ist.
Nee, es ist schon eine schwierige Situation, das kann ich halt schon verstehen. Aber trotzdem, also ich finde, sie braucht halt auf jeden Fall Hilfe von jemand anderem. Also ich weiß, also ist halt auch die Frage, ob sie irgendwie in der Nähe noch Familie hat, ob irgendwie ihre Mutter dann zu ihr kommen kann, weil, also wie sich das anhört, hat sie ja echt schon körperlich Beschwerden und man muss ja auch erholen, man darf ja auch eigentlich nicht schwer heben, ja. Nicht schwerer als das Baby, ne? Vor allem bei so einem bei so einem Kaiserschnitt. Und deswegen, also sorry, wenn du ein fucking Softballspiel unbedingt kurz vor der Geburt machen musstest, dann musst du halt mal zu deiner Mami.
Ja. Nee, das, also finde ich voll okay.
Ja. Und vor allem, also was es halt für mich auch ausgemacht ist, dass sie halt schreibt, dass er überhaupt keine Unterstützung ihr gegeben hat während der Schwangerschaft und der Entbindung.
Ja.
Also, und auch dieses, dass er halt jammert darüber, wie groß seine Schmerzen sind.
Es tut bestimmt weh.
Es tut bestimmt, also ja, ich habe ja mir dieses Jahr was gebrochen und es tut fucking weh. Aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, es war nicht so schlimm wie eine Geburt. Hot Take.
Ich bin keine Ärztin, aber ich glaube, da bist du an was Heißem dran.
Noch nicht. Aber das, ich finde es auch auf jeden Fall nicht das Arschloch. Der Vote insgesamt war auch, dass sie nicht das Arschloch ist. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist schon scheiße für ihn. Er hat sich das ja auch nicht ausgesucht. Trotzdem hört er sich nicht an wie der Vater des Jahres und der Ehemann des Jahres.
Nein.
Deswegen pack deine Sachen und geh zu Mommy.
Yes.
Ich finde das ja auch ganz schlimm, dieses, wenn also jemand anderem schlecht geht, dass man dann selber auch noch so, oh ja, aber ich, also wirklich, weißt du noch, wie jemand, kurz nachdem ich meine Kieferoperation hatte und mein Gesicht gebrochen war und ich nichts essen konnte, gesagt hat, wie krank die Person ist.
Ja.
Es mir erzählt hat, dass es der Person so schlecht geht, weil sie hat sich erkältet. Und ich war so,
Ich habe mal so ein Buch über so, generell auch so Körpersprache und wie man so in so Unterhaltungen reagiert. Also zum Beispiel auch ein bisschen, ich weiß, wahrscheinlich ist es nicht Verschwörungstheorie, aber sowas Sachen wie, wenn man lügt, dann guckt man links oben in die Ecke und wenn man überlegt, dann rechts oben oder andersrum, ich kann es mir nicht merken. Aber auf jeden Fall stand da nämlich drin, dass das halt so ein Mechanismus ist, wenn man halt erzählt, weiß ich nicht, mein Hund ist vor 2 Tagen gestorben, dass man sagt, ich hatte auch mal, als ich 5 war, einen Kanarienvogel und der ist auch gestorben und es war auch echt schlimm.
Das ist so schlimm.
Und das ist so, weil man will ja irgendwie relaten, aber man lenkt dann halt dadurch das Thema logischerweise auf was anderes, anstatt darauf einzugehen und zu sagen, boah, das tut mir mega leid, weiß ich nicht, habt ihr den schön beerdigt oder I don't know, wie alt ist der Hund geworden, dass man halt eher dann Nachfragen stellen soll, natürlich, also wenn es jetzt nicht allzu schlimm ist, aber dass man halt nicht, also dass man meistens dazu halt tendiert, dass man versucht, was Vergleichbares zu finden, aber dass es dann automatisch natürlich immer so ein bisschen so, okay, wem geht's jetzt schlechter?
Ja.
Daraus entsteht. Finde ich voll interessant, weil ich muss sagen, manchmal muss ich ganz aktiv, dann denke ich mir so, oh, das kenne ich, dann bin ich so, nein, halt jetzt dein Maul, das kannst du vielleicht in 3-4 Sätzen einmal erzählen, aber jetzt sagst du erstmal.
Ja, das kenne ich aber auch 100%, weil ich will dann auch immer, weil, wie gesagt, ich denke dann auch immer, okay, ich versuche das, mich jetzt irgendwie da rein zu versetzen und kann da auch irgendwie, keine Ahnung, sagen, wie ich damit umgegangen bin, aber es ist auch einfach mal, man kann auch einfach mal die Schnauze halten und zuhören.
Ja.
Aber das ist schon echt sowas, das ist eigentlich irgendwie in einem, dass man das dann direkt irgendwie so mit sich, ja, auf sich bezieht und dann irgendwie da noch was erzählen will. Ist ja auch wirklich meistens irgendwie nett gemeint.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch schon ganz oft auf TikTok gesehen, dass es halt ganz oft, wenn irgendwie die Freundin krank ist und der wirklich scheiße geht, dass dann irgendwann halt der Freund kommt und sagt, oh, ich glaube, ich habe Mist von dir eingefangen, mir geht's auch schon ganz schlecht. So, die ist so 2 Sekunden krank und dann muss direkt nachziehen. Macht mein Mann zum Glück nicht. Aber gibt's anscheinend öfter.
Ich finde auch, das kommt natürlich auch immer voll drauf an, irgendwie so, wie nah man den Personen stehen. Weil zum Beispiel bei so manchen Personen stört mich das so gar nicht. Weil dann denke ich mir, weil dann finde ich, fühlt sich wirklich so an, als würden die so relaten. Und bei anderen Personen denke ich mir immer so, oh, was, also, ist es jetzt ein Wettkampf geworden hier oder was?
Ja.
Also so, hä? Okay, es interessiert mich jetzt gerade mal gar nicht deine Geschichte. Okay. Bin ich das Arschloch dafür, dass ich meinem Sohn gesagt habe, er könnte nicht bei uns wohnen, als ich herausgefunden habe, dass seine Freundin rausgeworfen hat? Also, sagt der Vater.
Ich sag nein.
Nicht das Arschloch?
Nee. Weil wenn die Frau ihn rausgeworfen hat, hat sie bestimmt einen guten Grund. Hoffentlich.
Der Vater will seinen Sohn nicht wieder aufnehmen, Jule.
Ja, wenn das ein Piece of Shit ist, dann würde ich ihn auch nicht wieder aufnehmen. Also, okay. Was bin ich hier, die Wohlfahrt?
Und zwar, meine Schwiegertochter ist mit meinem ersten Enkelkind schwanger. Sie leidet an einer Plazenta Previa.
Nicht so eine Ablösung? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall wurde ihr
kein Arzt noch.
Bettruhe verschrieben. Es wäre gefährlich für sie, Sex zu haben. Also beschloss mein Arschlochsohn, dass er sie betrügen sollte. Sie fand es heraus und schmiss ihn aus dem Haus. Er kam zu uns, weil, Gänsefüßchen, sie verrückte Schwangerschaftshormone hatte. Jedes Mal, wenn er sie anrief, stritten sie sich. Ein paar Tage sagten wir ihm, er soll gehen und sehen, ob sie sich beruhigt hat. Ihre Mutter wohnte bei ihnen, also haben wir uns keine Sorgen um sie um die Schwiegertochter gemacht. Meine Frau rief sie an, um nach ihr zu sehen und erfuhr die Wahrheit. Ich war sehr wütend. Als er von der Arbeit nach Hause kam, sagte ich ihm, dass er aus meinem Haus verschwinden müsse. Er war niemand, mit dem ich im Moment zu tun haben wollte. Und es wäre das Beste, wenn er nicht in meiner Nähe wäre. Meine Frau versuchte zu sagen, dass ich zu hart zu ihm sei. Ich solle den beiden eine Chance geben, die Dinge zu klären. Ich kann ihn nicht einmal sehen. Ich will so einen dummen Jungen nicht in meinem Haus haben. Meine Frau und ich streiten immer wieder darüber, aber ich bin bereit, auf diesem Hügel zu sterben.
Das sagt man auf Deutsch nicht, ne?
Nee. Aber der Mann ist bereit, auf diesem Hügel zu sterben.
Der wird auf diesem Hügel sterben. Ich finde, meine Einschätzung war richtig. Und ich finde, auch wenn ich noch kein Elternteil bin, ich bin weder Arzt noch Elternteil, dass man seinen Kindern nicht alles verzeihen muss. Und dass es schon cool ist, wenn die mal auch Konsequenzen für ihre Handlungen akzeptieren müssen und nicht immer zu Mami und Daddy rennen können. Und das finde ich richtig gut eigentlich, dass der Vater so sagt, so nee. Ich meine, wenn der es irgendwann eingesehen hat und das vielleicht auch bereut und daraus gelernt hat, dann ist okay. Ich meine, finde, da muss man jetzt nie wieder mit ihm reden oder so. Aber dass man da den nicht irgendwie bei sich zu Hause aufnimmt und dann noch irgendwie den tröstet. Also das ist wirklich richtig scheiß Verhalten.
Ja, ich muss auch sagen, also ich fände es schon natürlich hart genug, wenn er ihr so einfach nur fremdgegangen wäre. Und dann sagt der Vater so, fuck off, so habe ich dich nicht erzogen, was ist das für ein Verhalten? Aber, dass die Frau auch noch schwanger mit dem ersten Enkelkind ist.
Ich finde, dafür müsste es bestraft sein. Ich finde, eine Frau, die schwanger ist, zu betrügen, dann müsste ein Kapitalverbrechen sein. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber sollte es. Da ist dein Kind drin. Du hast es da reingepflanzt. Und der geht so scheiße wahrscheinlich. Die darf nicht aus dem Bett. Und du bist so, ja, aber ich bin horny. Also, Nee.
Ja.
Respektlos.
Aber finde ich crazy, dass die Mutter dann da sagt, ja, komm.
Also die hat auch, die mag ihren Sohn vielleicht ein bisschen zu sehr, okay?
Ja, ja.
Also vielleicht mal ein bisschen gucken. Nee, das mag ich nicht. Nee, ich mag den Sohn zu sehr und die sollte mal eher ihren Mann unterstützen.
Ja.
Also Mami, Arschloch und so.
Ja.
Obwohl, also wie gesagt, ich kann es verstehen, das ist das eigene Kind, aber trotzdem ein bisschen Tough Love immer, also Punkt. Arsch.
Ne? Ich fand, die Geschichte fand ich nämlich nur so spannend, weil das der hört sich jetzt dumm an, aber weil der Vater gesagt hat, so, nee, du kommst mir nicht ins Haus.
Ja.
Und die Mutter dann gesagt, ja, aber
ja. Er war wahrscheinlich eher davon ausgeht, dass der Vater, der ist ja auch ein Mann und der weiß ja auch, dass man ab und zu so ein Mann sein muss.
Ja.
Aber nee, der ist der Einzige mit dem moralischen Kompass.
So, nämlich, ja.
Mm-mm. Ich sterbe auch auf dem Hügel, sage ich dir. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Mann gesagt habe, er sei zu pleite, um so sexistisch zu sein?
Oh, das habe ich auch.
Hast du auch?
Ja, das habe ich auch. Ja, finde ich gut.
Aber okay, dann ich lese trotzdem vor. Mein Mann kommt aus einer in Anführungsstrichen traditionellen Familie. Seine Mutter ist eine Hausfrau, sein Vater war Alleinversorger. Bei mir war es genau andersrum. Meine Mutter hat mir verboten, jemals finanziell von einem Mann abhängig zu sein und hat mir das schon sehr früh eingetrichtert. Mein Mann hat hart daran gearbeitet, die Werte zu verlernen, die er zu Hause vorgelebt bekam. Er hat zu Hause, in Klammer, oft mehr als seinen Beitrag geleistet, war ein engagierter und präsenter Vater und ein echt guter Partner. Das Einzige, was mir auf die Nerven geht, ist, wie viel Wert er auf die Meinung seiner Familie legt. Ich verstehe, dass wir alle wollen, dass unsere Eltern stolz auf uns sind, aber das geht zu weit. Meine Schwiegereltern besuchen uns momentan für 2 Wochen. Unsere übliche Vorgehensweise ist, dass ich Frühstück vorbereite, wir alle bei der Arbeit, Schule zu Mittag essen und mein Mann das Abendessen macht. Wir haben eine Reinigungskraft, aber sie ist gerade im Urlaub, sodass wir in der Zwischenzeit die Hausarbeit selbst übernehmen, wobei jeder seinen Raum sauber hält und die gemeinsamen Räume alle sauber halten. So haben wir es gemacht und es funktioniert. Meine Schwiegereltern hassen es, dass ich eine dieser modernen Frauen bin. Sie hassen es, dass ich arbeite, sie hassen es, dass ich meinen Lebensinhalt nicht darin finde, Ehefrau und Mutter zu sein, und sie hassen es, dass mein Mann zu Hause seinen Beitrag leistet. Wir haben schon früh ein offenes Gespräch geführt, in dem ich meine Grenzen festgelegt und ihnen gesagt habe, dass ich mir nicht vorschreiben lassen werde, wie ich mein Leben in meinem Haus lebe. Wenn ich bei ihnen zu Hause zu Gast bin, passe ich mich ihren Gewohnheiten an und spiele die Schwiegertochter, die sie sich von mir wünschen. Das haben sie auch größtenteils respektiert. Gestern kam ich nach der Arbeit müde und hungrig nach Hause. Normalerweise komme ich gegen 18:15, 18:30 nach Hause und wir essen um 19 Uhr. Ich sagte schnell Hallo und rannte nach oben, um vor dem Abendessen zu duschen. Als ich nach unten kam, ging ich in die Küche, um beim Abendessen zu helfen, aber es war noch nichts vorbereitet. Ich fragte meinen Mann danach, aber er sah mich nicht an und seine Mutter antwortete, er habe nichts gekocht. Sie sagte mir, ich solle meine Pflicht als Ehefrau erfüllen und für meine Familie kochen. Mein feiger Ehemann schaute mich immer noch nicht an. Ich ging einfach weg und bestellte etwas. Ich habe für mich und meine Kinder aufgedeckt und wir haben uns an den Tisch gesetzt, um zu essen. Mein Mann und seine Eltern bedienten sich und setzten sich zu uns. Seine Mutter redete immer noch darüber, was mit mir los sei und warum ich ein Versager sei. Failure auf Englisch. Ich fragte meinen Mann, ob er etwas zu sagen hätte. Er sagte, seine Mutter habe recht und es würde nicht schaden, wenn ich mich, Zitat, mehr wie eine richtige Frau verhielte und, Zitat, mich besser um mein Haus und meine Kinder kümmern würde. Er sagte, Tradition sei nicht ohne Grundtradition und es sei irgendwie beleidigend, dass ich dachte, dass ich zu gut dafür sei, wie er erzogen wurde. An dieser Stelle bin ich vielleicht das Arschloch. Ich sagte ihm, dass die Tradition es einem Mann mit 25.000 Euro nicht erlaubt, eine 5-köpfige Familie zu ernähren und dass er zu pleite sei, um so sexistisch zu sein. Er sah verletzt aus und ich sah, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. Er entschuldigte sich vom Tisch. Es tut mir leid, dass ich das vor unseren Kindern gesagt habe, aber dass er das zu mir gesagt hat, nachdem ich mir den Arsch aufgerissen habe, um seinen Mist aufzuräumen und ich mich auch noch mit seinen Eltern herumschlagen musste, war zu viel für mich. Bin ich das Arschloch?
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen nein.
Mhm.
Aber was dieses, halt immer dieses Thema mit dem Geld, ne?
Mhm.
Das ist halt immer blöd.
Ich würde auch eher sagen nein. Mein Problem ist das mit den Kindern.
Ah, vor den Kindern zu sagen.
Ja. Weil das ja schon, es ist bloßstellend, aber er hat sie auch bloßgestellt.
Ja.
Trotzdem finde ich, dass man dann sowas dann irgendwie den Kindern sagt, die sollen halt gerade kurz mal spielen gehen und das dann regelt, weil es halt so, ich halt einfach nicht wollte, dass meine Kinder denken, dass man so mit Leuten umgehen kann. Keine Ahnung, das ist ja auch keine gute Streitkultur, die da anscheinend haben. Aber ich kann sie zu 100% verstehen,
ja,
dass sie das gesagt hat, weil, oh mein Gott, ich wäre ausgerastet.
Ja.
Was für ein kleiner Mann.
Ja, so das klein mit Hut.
Der,
ne,
kleinste Mann der Welt, der sich von seiner Mami da irgendwie mit reinreden lässt. Also.
Und vor allen Dingen, also ich meine, das hat ja scheinbar die Jahre davor funktioniert, wenn die schon drei, ja, Kinder haben, dann wird es ja wohl davor schon funktioniert haben. Ich muss aber auch sagen, die Eltern sind da 2 Wochen zu Besuch. Was machen die da 2 Wochen lang? Dann können die mal Abendessen vorbereiten.
Ja, gell, was machen die denn den ganzen Tag?
Also, verstehe ich gar nicht. Also, ganz komische Situation. Es hört sich nach ganz komischen Verhältnissen an irgendwie.
Finde ich auch. Also, ich finde es eigentlich so, alles bis zu dem Vorfall, sage ich jetzt mal, hat sich ja richtig gut eigentlich angehört, dass sie das irgendwie aufteilen, die Arbeit, und dass er auch total engagiert wäre. Und deswegen frage ich mich, was da passiert ist, dass die Mutter da so in seinen Kopf gekommen ist.
Ja.
Also, und ihn da so irgendwie manipuliert hat, dass er auf einmal sowas macht. Nee, ich denke, eine Paartherapie könnte nicht schaden.
Ja.
Und eventuell auch ein offenes Gespräch mit den Schwiegereltern, dass es halt einfach nicht geht. Also, dass sie das akzeptieren müssen, dass das halt so deren Lebensweise ist. Wenn die das anders machen wollen, ist ja fein. Aber wenn die halt zu Besuch kommen wollen, dann müssen sie es halt akzeptieren. Und wenn sie es nicht können, dann müssen sie zu Hause bleiben.
Ja, ja.
Okay, wir haben jetzt schon ganz schön was auf dem Tacho.
Mhm.
Wir haben aber noch ein paar Geschichten, oder?
Ja.
Vielleicht müssen wir ein paar 2 machen.
Fände ich eigentlich ganz cool.
Ja. Also, ich wollte gerade sagen, wenn es euch gefällt, sagt Bescheid, aber ich glaube, wir machen es so oder so.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und egal, ob ihr es Arschloch seid oder nicht, Hauptsache ihr bleibt schwierig.
But it is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights.
This has to stop.
We cannot all succeed when half of us are held back.
It is time to break the silence.
Bleibt schwierig. Das ist so crazy, dass wir das nicht abgesprochen haben, aber trotzdem fast jedes Mal hinkriegen. Wir sprechen das nicht ab, Leute.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle irgendwie,
dass es jetzt kommt.
Weil dann, wenn du es machst, hast du eine echt feste Stimme, sag ich mal.
Das ist richtig, das Kraft dahinter.
Ja, da weiß ich immer so, oh, jetzt kommt's.
Jetzt geht's ab.
Bleibt schwierig.
Also, bleibt schwierig.
Ja, vielleicht fängst du an, weil ich glaube, ich habe es verstanden, wie du es aufbauen wolltest. Aber fang du lieber an und
okay.
Dann.
Okay.
Ja.
Fine.
Okay, das ist Englisch. Ich baller das ganz kurz in DeepL rein, weil sonst ist es so ein.
Ja.
So, sind wir jetzt zu international unterwegs? DeepL. Sagst du eigentlich DeepL oder DeepL?
Ich sag DeepL.
DeepL, ne?
Und ich wurde schon öfter nicht richtig korrigiert, aber kennst du das so, wenn du irgendwas sagst? So zum Beispiel, ich habe das vorhin noch gedeepelt und jemand sagt, ah, du warst auf DeepL? So hat das.
Halt.
Das ist schon passiert, dann weiß ich, oh, okay, gut, anscheinend bin ich dumm.
Aber ich muss sagen, manchmal habe ich auch, wenn Leute sowas falsch aussprechen, dann will ich nicht so sagen, das war jetzt falsch, sondern dann bin ich auch so, ach so, du meinst es. Jetzt muss ich gerade ein Beispiel nennen. Okay, ich denke, die Person wird es nie hören. Aber zum Beispiel Illustrator wird für mich Illustrator ausgesprochen.
Für mich auch.
Und manche sagen Illustrator.
Das ist falsch.
Genau. Und dann ist es dann nämlich, dann erzählt die Person, ja, und dann soll ich das in Illustrator machen. Dann bin ich so, ja genau, wenn du jetzt, öffnen wir kurz Illustrator. Und
ich bin aber manchmal so, dass ich so sage, ach, du sprichst es so aus?
Ja,
ach, interessant.
Ja.
Ich sage immer so, ja, das weiß jetzt keiner, was richtig ist. Meins aber, weiß keiner.
Aber ich muss eh sagen, bei so manchen Sachen, da finde ich es einfach zu witzig, das falsch auszusprechen. Und wenn Leute dann korrigieren, dann denke ich mir so, okay, ich lasse es jetzt.
Ja.
Weil dann ist der Spaß schon vorbei, dann denkt man sich so, denkst du wirklich, ich würde zu einer Mate Mate sagen? Ich trinke eine Mate. Denkst du das wirklich?
Ja.
So, Ich weiß, dass das nicht das Wort Mate ist, aber es ist ein bisschen hihi, oder?
Ja.
Ja. Aber muss ich kurz sagen, meiner Kollege hat heute gesagt, ich hoffe auch, dass er es hört, und zwar hat er gesagt, wir haben über Streamingdienste gesprochen, hat er gesagt, hast du auch Apple TV? Und da war ich so, ah, cool, sagst du auch Suff? Du Boomer, Apple TV? Meinst du Apple TV? Loser. Ich hoffe, du hörst das.
Wow.
Ich glaube, das kannst du rausschneiden, aber ich glaube, es ist ihm auch egal, weil ich habe ihm auch gesagt, dass er ein Loser ist.
Okay. Ganz schön streng.
Dann habe ich danach zu ihm gesagt, ich kann ihm gerne Liste mit allen Sachen schicken, wie man sie ausspricht, zum Beispiel Amazon, nicht Amazon, Amazon. Nike würde ich auch Nike sagen und nicht Nike. Mag ich nicht Nike. Ich weiß, das ist richtig, aber
ja,
Nike. Auch nicht. Naja, können wir uns über... Ich glaube, das füllt eine Folge.
Ich habe einmal, ja, eine Kollegin hat nur einmal gesagt, das ist am Rechner, hat sie das. Für mich ist halt Rechner, ist es halt so ein Riesending.
Ja, ja.
Aber gut, ist ein Rechner.
Ist ein Rechner, ist es. Mein Mann hat mich gefragt, ob er mein Niki-Kissen einpacken soll. Ich habe
ein was Kissen?
Mein Niki-Kissen.
Kiekissen? Oder Knie?
Niki.
Ganz falsch.
Weil ich habe nämlich eins bei ihm und eins bei mir. Und ich schlafe immer auf dem Niki-Kissen.
Haben die eine besondere Qualität, oder?
Ich war, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich, seit der vierten Klasse schlafe ich auf einem Niki-Kissen.
Also ich darf gar nichts sagen, weil ich schlafe mit Kuscheltier. Also wenn es so heiß ist, kann ich es nicht, weil dann schwitze ich zu sehr. Aber ich brauche immer was im Arm. Und deswegen habe ich meistens auf der einen Seite meinen Mann, meistens auf der anderen Seite ein Kuscheltier und dann wechsle ich immer so, was ich im Arm habe. Ja. Das weiß jetzt nicht, ist ein bisschen privat, aber so ist es bei mir im Schlafzimmer.
Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie, ich brauche wirklich gar kein Kissen, außer dieses Niki-Kissen. Ich kann auch nur auf dem Niki-Kissen schlafen. Das hat irgendwie die perfekte Größe, dass man dann so seinen Arm drunter macht. Und das ist so und ganz schmal.
Mhm.
Und mein eines Niki-Kissen, das, was ich habe drei Niki-Kissen, musst du wissen. Eins von meinen Eltern. Das ist das Original, das OG. Das habe ich seit der vierten Klasse. Dann habe ich... Da ist ein kleiner Mops drauf.
Cute.
Den habe ich damals genannt. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Burgi.
Burgi?
Burgi.
Klar.
So, keine Ahnung.
Bin ich auch.
Dann habe ich so eins zum Wichteln geschenkt bekommen von... Nee, warte mal. Doch. Ich habe mir eins gewünscht zum Wichteln. Na, also was kann man sich zum Wichteln wünschen? Aber egal. Und zwar ist da drauf... Da schlafe ich jede Nacht drauf, Jule.
Oh mein Gott. Geht's dir gut?
Ich glaube, ich habe gerade einen Blackout. Auf jeden Fall auf Dominiks Kissen, was ich bei ihm habe, ist ein Koala drauf. Was habe ich? Warte mal. Ein Faultier. Oh Gott.
Okay, jetzt bin ich jetzt aber auch geschockt. Warum habe ich das noch nie gesehen? Ist das unter der Decke?
Ja, ich mache das immer unter die Decke, weil aesthetically passt es nicht so in meine.
Das macht den Vibe kaputt.
Ich mache ja da mal ein Foto von meinem Niki-Kissen.
Mach das bitte, ja.
Das nehme ich nämlich wirklich auch immer mit in Urlaub. Außer jetzt, manchmal denke ich mir so, ich bin jetzt erwachsen, ich mache einen Erwachsenenurlaub.
Du hattest
in Holland
nicht dabei.
Und ich sag dir, immer wenn ich es nicht dabei habe, dann muss ich, ich bereue es.
Und ich hatte kein Kuscheltier dabei und habe es bereut. Weil ich habe nachts, war ich dann ungemütlich, weil meine Arme aufeinander waren und ich brauchte was dazwischen.
Ja.